Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Altargeflüster. Ich bin wieder Dominik und mit dabei ist Stefan.
Hallo, willkommen.
Wir sitzen wieder im gleichen Setting wie beim letzten Mal, aber wollen jetzt über ein etwas anderes Thema reden. Vorneweg ganz schnell eine kleine Triggerwarnung, denn heute geht es um das Thema sexuellen Missbrauch in der Kirche. Schaltet also lieber ab, wenn euch das Thema nicht so gut bekommt. Stefan, wir haben in der letzten Folge über pastorale Räume geredet, über Priester und auch den Priestermangel. Sowie die Attraktivität, die die katholische Kirche verliert. Mhm. Ein Grund dafür ist wahrscheinlich die Missbrauchsstudie. Was sind die ersten Gedanken, die dir dazu in den Kopf kommen?
2010 kam die erste Studie raus, die ersten Zahlen und so weiter. Da war ich sehr irritiert. Ich konnte mir das gar nicht so vorstellen. Mhm. Und dann haben in dem Jahr 8 Menschen, die Opfer von sexueller Gewalt durch Kirchenbedienstete geworden waren, mir ihre Geschichte erzählt. Mhm. Ich war vorher eigentlich ein relativ braver, angepasster Priester, glaube ich. Das bin ich seitdem nicht mehr. Dass es den sexuellen Missbrauch gegeben hat und wahrscheinlich auch noch gibt, ist schlimm genug. Dass man aber die Täter hat laufen lassen, indem man sie versetzt hat und sie nicht der Strafgerichtsbarkeit des Staates übergeben hat, dass man also vertuscht hat, setzt also dem Übel noch die Krone auf. Man hat immer offensichtlich versucht, das Ansehen der Kirche zu retten und hat sich um die Opfer nicht gekümmert. Und das ist der eigentliche Skandal bei der ganzen Sache. Also diese Menschen, die mir ihre Geschichte erzählt haben, die haben mich sehr sensibilisiert für dieses Thema.
Gut, jetzt hast du ja gerade gesagt, Missbrauchsstudie. Hast du vielleicht so die kurzen Infos, was hat diese Studie genau aufgedeckt?
Es gibt ja in jedem Bistum verschiedene Studien und eine gesamtdeutsche Studie von den Bischöfen in Auftrag gegeben. Und die sind in ihren Ergebnissen eigentlich alle relativ gleich. Das heißt, dass die Zahl von sexuellem Missbrauch von Betroffenen, von Opfern viel höher ist als gedacht. Und die Zahl der Täter ist auch höher als gedacht. Etwa, ich glaube, was sind das, 4,8 oder 5% aller Priester seit dem Zweiten Weltkrieg sind Täter. Das ist eine unglaublich hohe Zahl. Es wird zwar manchmal gesagt, sexuellen Missbrauch gibt es auch in der Familie, hauptsächlich sogar in Sportvereinen und so weiter. Mhm. Aber wenn man Kirche ist, sollte man nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Man darf auch nicht sagen, gut, das gibt es ja woanders auch, sondern man muss, ich glaube, sich um den eigenen Laden kümmern. Ich habe als Beispiel immer, weil manche Leute sagen, ja, 5%, das mag es woanders auch geben. Das sind eben kalte Zahlen. Stell dir vor, du gehst zum Flughafen und checkst ein bei einer Fluggesellschaft und die sagt, ihr tut uns leid, 5% aller unserer Flugzeuge stürzen ab. Hm. Du steigst gar nicht mehr ein.
Natürlich nicht.
Ja? Das heißt, das ist eine unglaublich hohe Zahl. Und wenn man nicht nur weiß, was Zahlen aussagen, sondern auch was Lebensgeschichten aussagen, was das in den Menschen ausgelöst hat, was diese Opfer von sexuellem Missbrauch lebenslang mit sich herumtragen, bis sie das sagen können, das haben die meisten erst seit 2010 getan. Die haben das mit sich herumgeschleppt. Die sind teilweise nicht beziehungsfähig geworden. Die haben große psychische Schäden. Das ist ein ganz, ganz großes Leid und Elend, was da eben auch von Kirchenvertretern ausgegangen ist.
Jetzt ist ja sind diese ersten Studien oder diese Aufdeckung ist ja jetzt 13 Jahre her, grob. Und seitdem ist ja irgendwie noch nicht so sonderlich viel passiert, würde ich jetzt mal sagen. Also es wurden Studien durchgeführt weiter, es wurde weiter auf das Thema eingegangen. Aber so wirklich konsequente Maßnahmen, jetzt aus meiner Perspektive, finde ich noch nicht. Wie würdest du das sagen? Oder würdest du sagen, dass der bisherige Umgang angemessen gut war?
Ich würde es anders sagen. Seitdem sind wir alle auf das Thema sensibilisiert. Alle Haupt- und auch Ehrenamtlichen in der Kirche müssen Schulungen machen, um auf das Thema sensibilisiert zu sein. Das ist flächendeckend eingeführt. Es gibt alle paar Jahre eine Aufbauschulung. Jede Kirchengemeinde, auch unsere, hat ein sogenanntes institutionalisiertes Schutzkonzept und so weiter. Das heißt, auf der Ortsebene und auf der Ebene des Personals haben wir ganz, ganz viel getan. Auf der Ebene der Bistümer haben wir sogenannte Interventionsbeauftragte, an die man sich wenden kann. Wir haben unabhängige Kommissionen, die diese Fälle aufarbeiten. Wir haben ein Regelwerk geschaffen zur Anerkennung des Leids. Man kann Leid nicht in Geld aufwiegen, aber es gibt Zahlungen. Man kann sich an die Bistümer wenden. Das heißt, da ist tatsächlich sehr viel passiert. Zu wenig ist passiert auf der strukturellen Ebene. Denn würden wir beispielsweise den Zölibat freistellen, hätten wir nicht so viele komische Leute im Priesteramt. Mhm. Das Priesteramt ist durch den Zölibat offen für Leute, die mit ihrer Sexualität nicht klarkommen. Ne? Und da, dann schleichen sich auch immer mal Leute dahinter, die pädophil sind. Das ist eben sozusagen attraktiv für sexuell gestörte Leute. Hätten wir keinen Zölibat, das wäre auch mal, den abzuschaffen, wäre eine strukturelle Maßnahme auf gesamtkirchlicher Ebene, würde bedeuten, dass man sich offen dazu bekennen muss, ob man heterosexuell ist, homosexuell oder was auch immer, weil dann auch eine andere Erwartungshaltung entsteht. Man kann sich sozusagen nicht mehr geistlich verstecken. Und die zweite strukturelle Maßnahme wäre, ich glaube, wenn auch Frauen zum Priesteramt zugelassen würden und zum Diakoninnenamt, dann würde eine ganz andere Atmosphäre des Miteinanders entstehen. Der Klerus wäre nicht so machtorientiert. Und diese Seilschaften, die entstehen, wenn nur Männer so einen Männerklüngel aufrechterhalten, durch den nichts dringen kann, dann würde das aufgebrochen. Und eine dritte strukturelle Maßnahme wäre, dass Ämter in der Kirche, beispielsweise das des Bischofs, auf 10 Jahre begrenzt werden und der muss dann wieder zurück in die Gemeinde und dann wird ein neuer gewählt. Dann kann nämlich kein Bischof mehr Unrecht und Vertuschung mit ins Grab nehmen. Dann wäre alles offen. Und deswegen wären die drei strukturellen Maßnahmen wären Freistellungszölibats, Frauen ins Amt und die zeitliche Begrenzung von Ämtern. Macht wird nur dann kontrollierbar, wenn sie begrenzt ist. Und der sexuelle Missbrauch hat immer mit Machtmissbrauch zu tun.
Das sind ja jetzt drei Maßnahmen, die, wie ich finde, auch sehr sinnvoll klingen und wahrscheinlich auch sehr sinnvoll sind und Erfolge erzielen würden. Aber warum wurde das noch nicht umgesetzt? Was kannst du dir denken?
Naja, einmal aus Angst. Die katholische Kirche ist ein hierarchisches System und wer solche Vorschläge macht auf höherer Ebene, macht sich unbeliebt auf noch höherer Ebene. Wenn Angst und Macht zusammenkommen, das heißt, wenn man Angst hat um den Machtverlust, dann entstehen kranke Systeme. Und ich glaube, dass einige von unseren Bischöfen sich in einem sehr kranken System befinden, dass sie faktisch krank sind. Daran, dass sie einerseits wollen sie fromm sein, aber andererseits wollen sie ihre Macht nicht abgeben. Wir haben das Beispiel par excellence in Köln. Da ist jemand, der ist ohne Zweifel sehr fromm, aber er kann seine Macht nicht abgeben. Und es wird noch zehntausende Leute aus der Kirche heraustreiben, dass dieser Mann an einem völlig verquasten Sendungs- und Erwählungsbewusstsein festhält.
Die Frage ist ja, wir sehen durch diesen Skandal und auch durch andere Problemfelder, die die Kirche aufweist, eben auch noch immer weiter Thema Zölibat etc., sinkende Mitgliedszahlen in der katholischen Kirche, sinkende Einnahmen der Kirchensteuer, die natürlich damit einhergehen, aber auch irgendwie dann so einen Handlungsspielraum und eine Wirtschaftlichkeit irgendwo vermindern. Und das ist natürlich dann in dem Punkt irgendwie auch irgendwann nicht mehr nachvollziehbar, warum so strikt an diesem bestehenden System festgehalten wird. Weil man sieht ja den Trend, die Entwicklung, und man sieht aber auch auf der anderen Seite irgendwie so ein, ich nenne es jetzt wieder mangelnde Maßnahmen.
Also ja, genau. Man hat sozusagen die präventiven und kosmetischen Maßnahmen haben stattgefunden, aber noch nicht die Maßnahmen, die wirklich das System verändern würden. Diese mutigen Maßnahmen, die wir brauchen, um Strukturen so zu verändern, dass sich sozusagen eine ganze Atmosphäre verändert. Das haben wir noch nicht gemacht und das ist, glaube ich, aus Angst geschieht das nicht.
Genau, aber ich frage mich in dem Fall, wovor hat man Angst? Also, weil jetzt gerade ist, wenn man mutig sein sollte oder mutige Entscheidungen trifft, wann, wenn ich jetzt gerade jetzt?
Man hat Angst vor einer Kirchenspaltung. Das Damoklesschwert der Kirchenspaltung hängt über allem. Weil die Menschen so in unterschiedlichen Mentalitäten zu Hause sind, hat man Angst, dass, wenn beispielsweise die deutsche Kirche, die Kirche in Deutschland, es gibt keine deutsche Kirche, aber die Kirche in Deutschland, Diakoninnen weiht, dass dann die polnischen Bischöfe sagen werden, das machen wir nicht mit, das gibt eine Spaltung, oder die afrikanischen. Deswegen brauchen wir mehr Regionalisierung. Das heißt, eine polyzentrische Weltkirche, die Zentrale kann Rom bleiben, aber die Ortskirchen müssten viel mehr eigene Entscheidungsbefugnisse haben. Das wird sonst nicht gehen. Sonst wird es wirklich aufgrund solcher Maßnahmen, die nötig sind, eine Kirchenspaltung geben. Wir brauchen erstmal die Einsicht darin, dass wir den Glauben in seiner konkreten Verfasstheit regionalisieren müssen.
Das heißt eine Stärkung der Pfarreien.
Der Pfarreien, der Bistümer, der Bischofskonferenzen. Auf dieser Ebene muss viel mehr Freiheit herrschen.
Aber entsteht da nicht bald wieder eine Gefahr in die Richtung Flickenteppich, dass man in dem einen Bistum andere Maßnahmen und Regelungen hat als in dem anderen?
Ich glaube, dass der katholische Glaube an sich so schön ist und interessant und unsere Theologie so wundervoll, auch gerade unsere Sakramententheologie, unsere Eucharistietheologie, dass wir das Wesentliche vom nur Strukturellen unterscheiden sollten. Der Glaube wird sich ja gar nicht ändern, nur ein paar Kirchenstrukturen. Es ist nicht wesentlich, dass am Altar ein Mann oder eine Frau steht. Es ist wesentlich, dass sich die Gemeinde trifft, um Brot und Wein miteinander zu teilen.
Ja, für einige Entscheidungsträger scheint es ja schon wesentlich zu sein, wer da steht.
Das ist wohl so, ja. Aber das, ja, ich glaube, manchen fehlt auch der Mut.
Ja. Ich würde an dieser Stelle vielleicht einmal ganz kurz einladen, dass wir uns wieder zusammen vor den Greenscreen stellen und einmal den zweiten Teil vom Spiel spielen, was wir in der ersten Folge bereits angefangen haben. Die ist nochmal wieder hier verlinkt. Und dann sehen wir uns gleich da.
Okay, Dominik, jetzt kommen einige Fragen an dich. Wie bezeichnen katholische Christen im Volksmund ihren ersten Papst?
Das müsste Petrus gewesen sein.
Genau, was feiern Christinnen und Christen an Weihnachten?
Das ist die Geburt Jesu.
Wo ist Jesus zur Welt gekommen?
Es war in einem Stall in Bethlehem.
Wie heißt das wichtigste christliche Fest?
Das ist das Osterfest.
Na genau. Wie viele große Weltreligionen gibt es?
Das sind, na, Religionsunterricht, müssten 5 sein.
5 ist richtig. Was ist die größte Weltreligion?
Ist das das Christentum?
Ja, zahlenmäßig ist das so, auf jeden Fall. Wie viele Sakramente gibt es?
Das sind 7.
Wann beginnt das Kirchenjahr?
Das hatten wir mal. Das war am ersten Advent.
Am ersten Advent. Ja. Wenn das eine Antwort war, ist es richtig. Wenn es eine Frage war, bleibt es eine Frage. Aber hast du richtig. Das ist
eine Antwort.
Wo veröffentlichte Martin Luther seine Thesen?
Ich glaube, du hast es gerade gesagt. Irgendwas mit Nürnberg?
In Wittenberg an der Schlosskirche. Ist aber kein Problem. Super. Wie heißt das 5. Gebot?
Ja. Du sollst Vater und Mutter ehren?
Das ist das 4. Das 5. ist, du sollst nicht töten. Welcher Segen soll vor dem Verschlucken von Fischgräten schützen? Jedenfalls in der volkstümlichen Magie.
Das weiß ich nicht.
Blasius, da kommt der Blasius-Segen.
Ah, okay, doch.
Nenne 3 Konfessionen.
Katholisch, evangelisch und christlich-orthodox?
Ja, das sind 3 auf jeden Fall. Womit wird man in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen?
Mit der Taufe.
Richtig. Welcher Teil der Messe beginnt nach den Fürbitten?
Die Eucharistie.
Richtig. Welche Religion ist die Grundlage des Christentums?
Das Judentum.
Genau. Wo wird der Leib Christi aufbewahrt?
Im Tabernakelum.
Wie heißt die Schädelhöhe, auf der Jesus gekreuzigt wurde?
Ist das Golgotha?
Golgotha, genau. Ja. Wen bezeichnen das Christentum, das Judentum und der Islam als Stammvater?
Das müsste ich schätzen, ich weiß nicht, Abraham?
Abraham, die abrahamitischen Religionen sind das. Von wem wurde Jesus getauft?
Von Johannes dem Täufer?
Genau. Wer hat Jesus zum Tod verurteilt?
Das war Pilatus.
Genau. Wie heißt der Sonntag vor Ostern?
Das ist der Palmsonntag.
Genau. Was feiern wir am 6. Januar?
Das sind die heiligen 3 Könige.
Genau. Festerscheinen des Herrn im Volksmund, ja. 3 Könige. Was ist Exegese?
Ah, ich weiß es. Das ist, boah, ich hatte Rallye im Abi. Das ist das nicht irgendwie das Lesen der Bibel? Mit so, wenn man das dann versteht, also das, die Auseinandersetzung mit biblischen Texten.
Ja, das würde man sagen. Das ist die Auslegung der Bibel anhand von wissenschaftlichen Methoden, genau. In welcher Form erschien Gott dem Moses?
Der brennende Dornbusch.
Richtig. Wie wird das Paradies noch bezeichnet?
Als Garten Eden?
Ja. Was heißt Credo auf Deutsch?
Ich passe. Es nicht.
Das heißt nicht, ich passe, sondern ich glaube.
Ah, okay.
Wer übersetzte als erster die Bibel ins Deutsche?
Das ist doch Gutenberg.
Das war Martin Luther. Gedruckt.
Gedruckt?
Ja, gedruckt, okay. Hat sie der Gutenberg. Der hat die Druckmethode erfunden.
Ja, stimmt.
Und deswegen konnte Martin Luther auch sehr erfolgreich die Bibel ins Deutsche übersetzen. Ja. Welche Zahl hat eine große Bedeutung im Christentum? Da kann es mehrere geben, mehrere Antworten.
Also wir waren ja gerade schon bei den Sakramenten bei 7.
Genau.
Und ich glaube, die 3 mit der Dreifaltigkeit.
Genau.
Die beiden würde ich auf jeden Fall.
Ja, das ist eine vollständige Antwort. Die 12 wäre noch von den 12 Aposteln oder die 40 von der Zeit der Fastenzeit. Welche beiden Sakramente schließen sich laut aktuellem Kirchenrecht gegenseitig aus?
Die Ehe und die Priesterweihe.
Genau, ist schade, ne? Ja. Ja, ich fände das auch besser miteinander, ne? Was bedeutet Kyrie Eleison auf Deutsch?
Herr, erbarme dich.
Genau. Aus der Messe. Also, Dominik, das ist ganz großartig. Nach meinem Überschlag hast du nur zwei Fragen nicht sofort gewusst. Ich würde sagen, eine stramme Leistung für Ehrenamtliche in der Kirche. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. So, und damit gehen wir jetzt wieder ab zurück zum Set. So, jetzt sitzen wir wieder hier, haben uns gerade groß und breit darüber gesprochen, was die Weltkirche bzw. die große Kirche in Deutschland verändern könnte. Da bleibt die Frage, was können wir tun? Was können wir vor Ort verändern als Pfarrei, du als Pfarrer? Was kann ich verändern in meinem Ehrenamt als Messdiener? Was sind da die Möglichkeiten? Was siehst du?
Im Hinblick auf die Prävention von sexuellem Missbrauch können wir die Augen offen halten. Denn das wird es immer geben, in verschiedenen Zusammenhängen, nicht nur in der Kirche. Wir sind jetzt, glaube ich, alle auf das Thema sensibilisiert und können Acht geben, dass gerade Kinder den Schutz erfahren, den sie auch brauchen. Das können wir machen in unseren Verbänden und Gruppen, in der Messdienstarbeit, in der Gemeinde, überall. Ansonsten glaube ich, dass wir auf der Ortsebene gut zusammenhalten müssen und unseren Glauben nicht an Kirchenstrukturen festbeißen müssen. Ich sage mal so, es gibt viele Menschen, die bleiben in einem kindlichen Glauben stecken. Manche bleiben auch darin stecken, dass sie ihren ganzen Glauben daran aufhängen, sich an Autoritäten abzuärgern, abzureiben. Das würde ich gar nicht machen. Sondern ich würde sagen, wir müssen vor Ort zusammenbleiben und wir müssen dafür sorgen, dass die Botschaft Jesu verkündet und gelebt wird und gefeiert wird. Und wir brauchen ganz viel Mut, da die Kirchenstrukturen sich nicht groß ändern werden in der nächsten Zeit, einfach Dinge zu tun, die vielleicht auch über das kirchenrechtlich Erlaubte hinausgehen. Wenn wir keine Eucharistiefeier mehr haben am Sonntag, dann sollten wir uns so treffen und Brot und Wein miteinander teilen und es Jesus Christus überlassen, ob das eine Eucharistie oder eine Agape ist. Also wir brauchen auch einen kreativen Ungehorsam. Wichtig ist wirklich zusammenhalten und wissen, dass eine Gemeinde nicht bloß eine Vereinsmeierei ist, sondern dafür da ist, das Evangelium wachzuhalten unter den Menschen und dass wir da unseren Verkündigungsauftrag, dass wir den leben und dass wir miteinander auch im Gespräch sind über unseren Glauben. Ich muss sozusagen wissen dürfen, was du glaubst und du darfst wissen, was ich glaube. Und dann sind wir schon zwei. Und dann fühlen wir uns ein bisschen gestärkt, um auch mit anderen über Gott zu reden.
Ich glaube auch gerade in dem Kontext, es ist jetzt natürlich wieder schon ein bisschen her, es wird ja regelmäßig dieses Kirchencafé angeboten. Das hier vor Ort, ich denke mal in anderen Gemeinden gibt es ähnliche Angebote. Und wenn nicht, dann auf jeden Fall die Empfehlung, sowas auch mal durchzuführen. Denn ich war ja einmal dabei nach der Aufnahme zum Wortgottesfeierleiter und auch einmal in der Gemeinde im Gespräch vor Ort. Das sind super Veranstaltungen, wo man gut mit den Leuten ins Gespräch kommen kann. Und auch wirklich einfach dann bei einem Kaffee sich Gesprächsthemen entwickeln, wo man vorneweg vielleicht gar nicht drüber nachdenkt. Also nicht nur dieser kurze Smalltalk nach der Messe, sondern wirklich auch mehr. Und das ist, glaube ich, wie du auch schon sagtest, genau der Punkt, wo man ansetzen kann und auch ansetzen sollte. Was mir da halt wieder so ein bisschen fehlt, wenn ich in die Kirchen reinschaue, dann sitzen dort vor allem die älteren Menschen. Und der Glaube ist natürlich vielleicht ein bisschen vom Alter vielleicht auch ein bisschen unabhängig. Aber ich glaube auch in vielen größeren Facetten abhängig, also gerade von der Lebenserfahrung, dem Erlebten. Und ich befinde mich zum Beispiel in einer anderen Lebenswelt als du. Jetzt vielleicht rein von der Art, wie wir aufgewachsen sind, rein vom Alter, vielleicht auch von der Perspektive oder von den Perspektiven, die wir haben. Und mir fehlt so ein bisschen der Austausch mit den Gleichaltrigen. Kannst du das nachvollziehen?
Es sind eben wenig junge Leute da. In deinem Alter sind kaum welche da. Und die, die da sind, die sind sehr engagiert und so weiter, sind auch toll im Gespräch. Daran sehen wir, das Christentum ist kein traditionelles Massenphänomen mehr, sondern es hat mit Erwählung und Berufung zu tun. Die ältere Generation, von der du sprichst, die haben zeitlebens ihre Treue zum Glauben bewahrt, auch nicht alle. Denn wenn alle 80-Jährigen kommen, wäre die Kirche auch schon voll. Ist sie aber nicht. Also gibt es auch viele Ältere, die nicht kommen. Aber das war immer so ein traditionelles Christentum durch Geburt und Tradition. Und heute haben wir ein Christentum durch Einsicht und Entscheidung. Das heißt, jeder ist vor die Wahl gestellt, will ich glauben oder nicht und folge ich Jesus oder nicht. Und das tun dann, wenn die Freiheit da ist, eben nicht mehr alle. Als die Volkskirche herrschte, gab es wenig Freiheit. Heute gibt es keine Volkskirche mehr, dafür viel Freiheit. Nicht jeder Mensch kann mit Freiheit gut umgehen. Die meisten entscheiden sich für das Bequeme oder für das, was halt vielleicht den Geist nicht so fordert oder vielleicht irgendwas eine andere Sache, aber von Gott her zu leben und über ihn zu sprechen und aus seinem Geist zu handeln und Menschen zu helfen, das ist eben nicht mehr so attraktiv. Beziehungsweise es gibt viele Menschen, die tun viel Gutes, aber sie brauchen dafür den religiösen Hintergrund nicht mehr. Aber diejenigen, die da sind, die müssen sich gegenseitig kennen. Von daher finde ich gut, wir brauchen die Inhalte, wir brauchen die Feier, die Verkündigung und auf jeden Fall auch die Gemeinschaftserfahrung in einer guten Atmosphäre.
Ich finde das eigentlich ein sehr schönes Schlusswort und würde damit die Folge an dieser Stelle auch schon beenden. Danke auf jeden Fall fürs Einschalten. Danke auch, dass du heute 2 Folgen nacheinander wieder unser Gast warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
Ich finde euch immer sehr einladend und sehr klug. Großes Kompliment, Dominik, und euch auch.
Dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer danke fürs Einschalten. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar und hört auch gerne die anderen Folgen, alle nochmal hier verlinkt. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder am ersten Sonntag im Monat.
Alles Gute.